Radio Dreieckland, Morgenradio. Ich begrüße jetzt im Studio die Rosa. Heute Abend, also...
Hallo.
Heute Abend, 20 Uhr, Café Velo, wird es eine Veranstaltung geben, veranstaltet von verschiedensten illustren Veranstaltern, unter anderem Radio Dreieckland, dem Einer Weltforum, der Freien Arbeiterinnenunion, dem Informationszentrum Dritte Welt, Kaufrausch, Weltladen Gerberau, Vivilo-Verein und Zündstoff. Arbeit in Würde. Jetzt sag mal, sind wir jetzt alle sozialdemokratisch geworden, Rosa? Oder was ist mit dem Titel? Was ist unter diesem Titel zu verstehen?
Naja, also sozialdemokratisch ist natürlich ein gutes Stichwort. Leider ist ja so, dass die Sozialdemokratie in Deutschland überhaupt nicht mehr, meiner Meinung nach, umfassend für würdige Arbeitsbedingungen kämpft. Wir haben das so genannt, weil heute Abend Maria Elena Medina Vallejos aus Nicaragua spricht. Sie arbeitet in einer Kooperative, die selbst verwaltet in Nicaragua, in der Hauptstadt Managua. Und Maria Elena hat mal vor einem Jahr gesagt, für sie ist... die Arbeit in der Kooperative und der Handel mit unter dem Label Fair Trade sozusagen ist für sie überhaupt nicht irgendwie eine Luxussache, sondern einfach eine Notwendigkeit, weil sie sonst überhaupt keine würdigen Arbeitsbedingungen hätten. Also so versuchen sie 7- bis 8-Stunden-Tage zu haben, haben auch bezahlte Krankheitszeiten, bezahlten Schwangerschaftsurlaub und so weiter. Deswegen dieser etwas illustre Titel. Wir haben gedacht, dann kommen vielleicht die Leute, die sich darüber aufregen, genauso wie die Leute, die sich dafür interessieren.
Also aus verschiedenen Spektren dann auch kommen können dazu.
Natürlich.
Wie gesagt, ihr habt du hast jetzt schon den Namen der Referentin gesagt. Sie ist in dieser selbstverwalteten kooperative Fabrik tätig. Als was ist sie da tätig?
Sie arbeitet im Export und Verkauf. Man muss sich das so vorstellen, es gibt dort 16 kooperativen Mitglieder, 15 Frauen, ein Mann. Die haben alle unterschiedliche Arbeitsbereiche, arbeiten aber auch quasi in der Näherei. Also die Kooperative stellt Kleidung, vor allem T-Shirts aus Bio-Baumwolle größtenteils her. Sie haben aber auch noch ungefähr 30 Arbeiterinnen und Arbeiter angestellt sozusagen. Sie wollen ihre Kooperative zwar auch erweitern, das wird Maria Elena heute Abend sicherlich auch auf Fragen beantworten können. Aber es ist auch immer schwierig, weil natürlich, wenn man Kooperativenmitglied ist, dann fällt nochmal mehr Arbeit an. Man hat verschiedene Aufgabenbereiche und Verantwortungsbereiche. Genau, und sie ist eben im Export und Verkauf tätig und kümmert sich um diese ganzen Sachen mit den Freihandelsbehörden, denn die Kooperative ist die erste Kooperative in einer Freihandelszone in Nicaragua. Sozusagen.
Also eine nicaraguanische Kooperative im Besitz von 15, hast du gesagt?
16.
16 Eigentümerinnen, 15 Frauen und einen Mann. 16 Eigentümerinnen, die zusätzlich noch 30 andere beschäftigt, ist in einer Freihandelszone, die ja ansonsten immer bekannt sind dafür, dass dort die entsprechenden Sweatshops sind, wo Unternehmen aus der Ersten Welt, mittlerweile auch aus China oder so wahrscheinlich auch, tätig sind und besonders miese Arbeitsbedingungen eigentlich garantieren.
Ja, weil dort in diesen Freihandelszonen greifen ja auch staatliche Arbeitnehmerrechte zum Beispiel nicht. Der Vorteil für die Kooperative in einer Freihandelszone zu sein, also das haben sie sich nicht ausgesucht, das ist einfach die nicaraguanische Regierung hat in den 90er Jahren Gebiete ausgewiesen, die dann unter diesem Verwaltungsapparat Freihandelszone laufen und dort ist eben die Kooperative angesiedelt. Der Vorteil für sie ist natürlich, dass sie keine Steuern zahlen müssen und diese Zölle wegfallen. Also das, was man bei den Großunternehmen kritisiert, ist für sie ein Vorteil, weil sonst könnten sie auf diesem Fairtrade-Biomarkt noch viel weniger mithalten, als sie es jetzt versuchen.
Das heißt, sie versuchen also praktisch Arbeitsbedingungen für nicht nur sich, sondern auch für alle, die da drin beschäftigt sind, also auch die Angestellten tätig. Wie kommst du zu dieser Spaltung? Also das heißt, 15 Eigentümer und dann 30 Beschäftigte. Wie kommst du dazu?
Die Kooperative wurde vor jetzt mittlerweile fast 12 Jahren gegründet. Das lief damals über eine US-amerikanische NGO und die haben vor allem Frauen gesucht, denen sie Kredite geben können, um Kooperativen zu gründen. Das ist so die Kurzgeschichte. Damals haben sich 100 Frauen gefunden, davon sind besagte 16 bzw. 15 übrig geblieben. Es kamen auch ein paar Männer dazu, die durften dann auch mitmachen. Eigentlich war dieses Programm für Frauen ausgelegt, aber es gab einfach nicht genug Frauen, die dann auch gesagt haben, naja, wir arbeiten jetzt einfach mal ein paar Jahre ehrenamtlich, quasi die Fabrik aufbauen und zu schauen, wie es funktioniert. das haben dann verständlicherweise auch nicht so viele gekonnt und mit ihrer Familie vereinbaren können. Deswegen blieben von diesen 100 eben jetzt 16 Menschen übrig, die Kooperative, die quasi Mitglieder einer Kooperative sind. Sie haben einfach Arbeiterinnen, weil sie allein die Aufträge überhaupt nicht stemmen könnten, zu 16. Es besteht für jede Arbeitnehmerin und jeden Arbeitnehmer auch die Möglichkeit, in die Kooperative quasi einzutreten. Gerade die Jungs, ich war auch dort vor einem halben Jahr, die jungen Männer, die dort arbeiten, das sind meistens die kleineren Brüder und so, also die sind 18, 20, die haben im Moment andere Sachen im Kopf, als sich zu überlegen, in eine Kooperative sich zu integrieren. Ne? Ist ja auch irgendwie verständlich. Ja. Es gibt aber auch einige Arbeiterinnen, das hat Maria Elena erzählt, die auch sehr großes Interesse haben, über kurz oder lang in die kooperativen Struktur einzusteigen. Das dauert halt, ist halt einfach ein Prozess, wie er hier auch. Man muss da reinwachsen, man muss es sich auch zutrauen, diese Arbeiten zu übernehmen. Buchhaltung, Verkauf, Kommunikation, Schnitte machen und so weiter.
Dann kommen wir also nochmal zurück. Also diese Kooperative, Kooperativeigentum heißt, Ihnen gehört im Prinzip das Gebäude, die Maschinen. Sie sind also Eigentümer all dieser Produktionsbedingungen dabei. Du hast schon angesprochen, Sie versuchen und können das unter dem Fairtrade-Label und in dieser zweiten Bedingung Freihandelszone existenzsichernde Löhne weit über den gesetzlichen Mindestlohn zahlen. Das ist was noch?
Also das ist ganz zentral. Sie zahlen sich das Doppelte vom gesetzlichen Mindestlohn, der in Nicaragua in den letzten Jahren noch immer wieder angehoben wurde. Wenn Sie keine Arbeit haben, zahlen Sie sich trotzdem den Mindestlohn aus. Sie können sich natürlich Sozialversicherung zahlen. Sie zahlen sich Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, im Schwangerschaftsfall. Und ich weiß nicht genau die Zeit, ich glaube 2 bis 3 Wochen Urlaub im Jahr hat jede Arbeiterin und jedes kooperativen Mitglied. Und das sind also auch manchmal im hiesigen Kontext so rein formal recht generöse Arbeitsbedingungen. Das aber auch total, also ich, ne, total verständlich und total gut. Und Sie sagen zum Beispiel auch, wieso sollten wir 15.000 T-Shirts am Tag produzieren, wenn wir einfach die Hälfte davon produzieren können und dafür auch mal eine Pause machen können. So. Also das ist ganz wichtig. Sie haben mittags auch eine Stunde Mittagspause. Genau. Und ja, die Stimmung in der Kooperative, man merkt das auch, die Leute haben Vertrauen zueinander. Sie, gerade die kooperativen Mitglieder kennen sich jetzt schon seit über 12 Jahren und das ist einfach ein unglaublich starker Zusammenhalt, weil der Aufbau der Kooperative war auch teilweise sehr, sehr kompliziert. Also gerade diese Einarbeitung in Buchhaltung und so weiter, das sind alles Anfängerinnen sozusagen. Da hat keiner seit 20 Jahren Buchhaltung studiert und
wie bei Radio Dreiklang am Anfang.
Genau. Genau. Ja, und das ist einfach sehr bemerkenswert, was Sie da auf die Beine gestellt haben.
Genau.
Also Radio Dreiklang auch.
Uns gibt es ja auch jetzt schon bald über 35 Jahre. Also wir nähern uns jetzt dem 35-Jährigen im nächsten Jahr. Aber jetzt nochmal wieder zurück. Ihr seid natürlich darauf gestoßen und deshalb warst du auch da, weil ihr über die Frage dessen macht, ein Teil dieser Produktpalette, du hast gesagt, T-Shirts werden produziert. Sie basieren natürlich auf dem Anbau von Biobaumwolle, die allerdings, glaube ich, gar nicht mal, das ist schon durchaus komplizierter. Da gibt es schon wesentlich größere Arbeitsteilung. Das letzte Mal, wo wir darüber geredet haben, die Baumwolle kommt gar nicht aus Nicaragua, sondern sie kommt woanders her. Vielleicht erklärst du auch noch zu diesen Bedingungen nochmal, was da alles organisiert werden muss dann eigentlich?
Also die Lieferkette organisiert die Kooperative selbst. Das machen nicht die Endabnehmer in den USA oder in Deutschland zum Beispiel. Hier in Deutschland ist es ja ein Verbund von Importeuren, von verschiedenen Importeuren. Die Baumwolle wird in Peru produziert und wurde bislang in Costa Rica dann gefärbt und gewebt und ist dann nach Nicaragua geliefert worden. Und diese ganze Lieferkette hat eben die Kooperative organisiert und da immer den Kontakt gehalten, weil sie ja eben nicht nur für Deutschland zum Beispiel produzieren, sondern auch für sich selbst, für den nicaraguanischen Markt, für die USA und so weiter.
Das kann man dann noch verkaufen? Das ist die Frage, Fragezeichen gleich.
Nicht im großen Stil, aber für sich und ihre Familien, nähen sie auch selber ihre Klamotten, ja auf alle Fälle. Ja. Ansonsten ist es nicht konkurrenzfähig, weil eben aus den anderen Freihandelszonen viel billigere Produkte kommen.
Genau. Ja. Also das heißt, die haben diese Produktions- und Lieferketten so auch organisiert. Wie sind sie auf zum Beispiel, um jetzt mal eine Frage zu stellen, die vielleicht heute Abend auch kommen wird. Wie sind Sie auf Peru gekommen, also auf die Lieferkette Peru? Oder
Peru hat in Lateinamerika einfach einen relativ großen Baumwollanbau, der auch biozertifiziert ist, also ein Teil davon. Zum Beispiel in Nicaragua wird keine Bio-Baumwolle angebaut. Die Regierung versucht das seit ein paar Jahren, da auch zu experimentieren und auch eine Weiterverarbeitungsanlage zu bauen, um auch so einen heimischen Markt ein bisschen zu unterstützen. Aber Peru ist da einfach eins der wichtigeren Länder. Mhm. Und dadurch kamen einfach die Kontakte. Ne? Wenn man Baumwolle sucht, dann guckt man im Internet, wer bietet was an. So. Mhm.
Und Färben, warum wird das Färben nicht zum Beispiel auch in Nicaragua gemacht?
Es gibt in Nicaragua bislang keine Baumwollfärberei. Ja. Also in der Nähe der Kooperative versucht eine andere Frauenkooperative seit Jahren eine Baumwollspinnerei aufzubauen. Mhm. Die Kooperative Nueva Vida, in der Maria Elena arbeitet, hat sich auch schon überlegt, ob sie nicht mal eine aufbauen sollten oder versuchen sollten, Kredite zu bekommen, die färbt. Mhm. Aber das wird sicherlich noch eine Weile dauern, obwohl die Ideen auch da sind, um auch gerade diese Lieferzeiten zu verkürzen und natürlich vor Ort einfach vielleicht die Lieferkette auch hinzubekommen. Bislang ist das aber noch nicht geschehen.
Nun setzt das ja immer auch eine Abnahme voraus, oder beziehungsweise du stellst dich natürlich in die Konkurrenz, der Weltmarktkonkurrenz. Wie sieht es denn da so aus in den Rahmenbedingungen? Kannst du da noch was sagen, bevor wir dann sagen, nicht alle Fragen jetzt schon beantworten? Heute Abend diese Veranstaltung im Café Velo um 20 Uhr.
Also Maria Elena beantwortet diese Fragen heute Abend sicher auch ganz gerne nochmal ausführlicher, und sie hat natürlich da nochmal ihren eigenen Blick und eine viel größere Geschichte dahinter. Generell zu der Problematik mit Klamotten, die unter Bio und Fair verkauft werden. Das hat man ja zum einen ja diese Siegelproblematik, das sage ich jetzt nicht ausführlich was dazu. Die Kooperative hat lange gebraucht, sich auch zertifizieren zu lassen. Das ist jetzt erst diesen Sommer passiert, weil sie auch eine Unterstützung hatten von einer NGO aus Dänemark, die das Geld gezahlt haben. Für Zertifizierung kosten nämlich sehr viel Geld, was oft ein Hindernis ist. Sie haben es trotzdem schon immer so Bio und Fair produziert, weil sie einfach gesagt haben, wir machen das sowieso, wir brauchen das für uns. Ansonsten sind solche Produkte, wenn man es jetzt vergleicht mit bio- und fair produzierten Klamotten nach diesen Siegeln aus Indien, wären die Produkte aus Nicaragua nicht konkurrenzfähig, weil die Leute dort, also die Lebenshaltungskosten sind einfach viel höher, die Mindestlöhne sind höher und so weiter. Das ist natürlich, so wie in Deutschland auch alles nochmal teurer ist. Was bei der Kooperative vor allem wichtig ist und weshalb viele Leute auch von dort dann die Produkte kaufen, ist einfach ihre Geschichte. Weil natürlich in der Kooperative auch nochmal eine ganz andere Art von Organisierung ist und von Stärkung auch der Leute, als wenn natürlich unter fairen Arbeitsbedingungen, zum Beispiel in Indien, aber in einer Großfabrik von 2000 Leuten produziert wird, ne? Wo die Leute halt auch einen Chef haben. Was auch noch herausragend ist und was auch zu dieser kooperativen Struktur ganz wichtig gehört, sind eben auch Weiterbildungsmaßnahmen. Die Kooperative, mittlerweile haben alle kooperativen Mitglieder fast die weiterführende Schule beendet, also eine Abendschule, und sie versuchen das auch für die Arbeiterinnen, dass die Arbeiterinnen das auch machen. Und das wird auch zum Beispiel von der nicaraguanischen Regierung unter kooperativen Struktur verstanden und auch gefördert, dass das eben dazugehört. Und das ist natürlich in Großfabriken nicht der Fall. Generell aufgrund der Lohnunterschiede bzw. der Preisunterschiede zwischen den Ländern ist jetzt Nicaragua nicht das super billig Lohnland für Bio- und Fair-Klamotten. Aber die Kooperative ist unterstützenswert, und das hat bislang ermöglicht, dass sie zumindest die Hälfte des Jahres auch Arbeit hatten und Klamotten nähen konnten.
Heute Abend, sagst du nochmal vielleicht, alle Fragen zur Vertiefung heute Abend im Café Velo?
20 Uhr. Maria Elena wird vor allem auf die Geschichte der Kooperative nochmal ausführlicher zu sprechen kommen und auch auf die aktuellen Probleme, also diese ganze Siegelproblematik, auch was dort gerade politisch sich verändert und ja, wie so ihr Arbeitsalltag aussieht, kurz und knapp. Und dann ist eben Zeit für Fragen, 20 Uhr, Café Velo. Alle Interessierten sind da natürlich herzlich eingeladen.
Das ist der Start einer Rundreise, das kann man vielleicht noch abschließend sagen.
Ja, sie Freiburg. Hat 5 Termine in Freiburg. Am Wochenende ist sie auf einer Tagung in Münster. Das ist eine Tagung der christlichen Initiative Romero. Dort geht es vor allem um Corporate Social Responsibility, also die Verantwortung von Unternehmensführungen. Das ist ja ein strittiges Thema, und die christliche Initiative Romero richtet dazu eine Tagung aus, und Maria Elena wird dort auch einen kleinen Input-Vortrag halten und teilnehmen. Sie ist davor noch einen Abend in Speyer, eingeladen vom Weltladen und danach in Bonn. Soweit ich weiß, hat sie eine Abendveranstaltung und einmal ist sie in eine Modefachschule eingeladen, weil gerade in diesem Modebereich, das versuchen die Österreicher auch, also dortige NGOs, gerade in diesem Modebereich auch die Leute zu sensibilisieren, dass sie eben nicht jede Farben und jede Stoffe verwenden sollen.
Okay, das sagt Rosa und heute Abend, wie gesagt, habt ihr die Gelegenheit, das alles auch von Maria Elena nochmal, du wirst übersetzen, oder?
Ja,
du wirst übersetzen, dann in der Übersetzung von Rosa nochmal zu hören. Danke Rosa für deinen Besuch.